Rainer, lies mal vor.
Kapitel 2, Teil 2. Er fuhr fort.
Wir hatten, wenn ich mich recht erinnere, in der Rütsee von Pferden gesprochen. Das war unser letztes Gesprächsthema. Als wir in diese Straße hier einbogen, kam uns ein Obsthändler mit einem großen Korb auf dem Kopf entgegen. Er war sehr in Eile und stieß sie gegen einen Haufen von Pflastersteinen, die an einer Stelle, wo die Straße ausgebessert werden sollte, aufgeschüttet lagen. Sie traten auf einen lose liegenden Stein, glitten aus und verstauchten sich leicht den Fuß, was sie zu verstimmen schien, denn sie murmelten ein paar Worte, blickten ärgerlich auf den Haufen Steine und setzten schweigend ihren Weg fort. Obwohl ich ihnen durchaus keine besondere Aufmerksamkeit schenkte, ist mir doch das Beobachten in letzter Zeit zur anderen Natur geworden. Ich bemerkte, dass sie den Blick zu Boden gesenkt hielten und mit verschlossener Miene die vielen Löcher und Unebenheiten der Straße betrachteten. Ich sah also, dass sie noch immer an die Steine dachten. Erst als wir die kleine Lamartin-Gasse erreichten, deren Pflasterung versuchsweise mit fest ineinandergreifenden Holzblöcken dargestellt ist, erhellte sich der Ausdruck ihres Geistes, und ihre Lippen murmelten das Wort Stereotomie, eine etwas anspruchsvolle Bezeichnung für diese einfache Art der Pflasterung. Ich wusste, dass sie dieses Wort nicht denken konnten, ohne danach an Atome und an die Lehre Epikurs denken zu müssen. Hatten wir uns doch vor nicht allzu langer Zeit über solche Dinge unterhalten, und ich äußerte damals, wie seltsam es sei, dass die vagen Vermutungen dieses tiefsinnigen Griechen durch die neuesten Entdeckungen der Nebelkosmogonie eine so glänzende und dennoch so wenig beachtete Bestätigung gefunden hätten. Ich erwartete also jetzt mit Bestimmtheit, dass sie zu dem großen Nebel des Orion aufblicken würden. Sie taten dies wirklich. Und ich war nun meiner Sache sicher und wusste, dass ich ihren Gedankengang richtig verfolgt hatte. In der abfälligen Kritik, die gestern im Musée über Chantilly erschien, machte der Verfasser sich auch über die Namensänderung lustig, die der Flickschuster beim Besteigen des Coton für nötig gehalten hatte, und zitierte einen lateinischen Spruch, über den wir oft gesprochen haben. Perdidit antiguum litera prima sonum. Ich hatte Ihnen gestern gesagt, dass diese Zeile sich auf den Orion, früher Urion genannt, bezöge, und da ich bei dieser Gelegenheit ein paar bissige Bemerkungen gemacht hatte, glaubte ich sicher zu sein, dass Sie sich unserer Unterhaltung erinnern würden. Es war daher gewiss, dass Sie nicht verfehlen würden, die beiden Begriffe Orion und Chantilly miteinander zu verbinden. Dass Sie dies wirklich taten, ersah ich aus dem Lächeln, das um Ihre Lippen spielte. Sie dachten an das tragische Geschick des armen Flickschusters. Bis dahin war Ihre Haltung nachlässig gebückt gewesen. Nun sah ich, wie Sie sich plötzlich zu Ihrer vollen Höhe aufrichteten. Ich war ganz sicher, dass Sie an die kleine Gestalt Chantillys dachten. Ich unterbrach Ihren Gedankengang mit der Bemerkung, dass er wirklich ein kleines Kerlchen sei, dieser Chantilly, und dass er besser daran täte, wenn er zum Varieté ginge. Nicht lange danach lasen wir die Abendausgabe der Gazette des Tribunaux. Unsere Aufmerksamkeit wurde durch folgende Stelle gefesselt.
Sensationeller Mord! Heute Morgen gegen 3 Uhr wurden die Bewohner des Quartier Saint-Roch durch entsetzliche Schreie geweckt, die anscheinend aus dem 4. Stockwerk eines Hauses der Rue Morgue drangen, das, wie man wusste, von einer gewissen Madame L'Espanier und ihrer Tochter Mademoiselle Camille L'Espanier allein bewohnt wurde. Nach einer Verzögerung entstanden durch den fruchtlosen Versuch, sich auf gewöhnlichem Wege Einlass zu verschaffen, wurde das Haustor mit einer Eisenstange erbrochen,
worauf 8 bis 10 Nachbarn in Begleitung zweier Gendarmen in das Haus drangen. Das Geschrei war unterdessen verstummt, aber als die Leute die Treppe hinaufstürzten, vernahmen sie von oben her deutlich den Klang von 2 oder mehr rauen Stimmen, die heftig und laut miteinander stritten. Als man den 2. Treppenabsatz erreicht hatte, hörten auch diese Töne auf, und es wurde plötzlich totenstill. Die eingedrungenen Personen teilten sich in verschiedene Parteien und eilten von einem Zimmer in das andere. Als man endlich ein großes Hinterzimmer des 4. Stockes erreichte, die Tür dieses Zimmers war von innen verschlossen und musste aufgebrochen werden, bot sich ein Anblick dar, der allen Anwesenden mit Grauen und höchster Verwunderung erfüllte. In dem Zimmer herrschte die wildeste Unordnung. Die Möbel waren zertrümmert und lagen überall herum. Das Zimmer enthielt eine Bettstatt, und aus dieser waren sämtliche Kissen herausgerissen und in die Mitte des Zimmers geschleppt worden. Auf einem Stuhl lag ein blutiges Rasiermesser. Auf dem Kamin fand man 2 oder 3 lange Strähnen grauen Menschenhaares, die ebenfalls mit Blut besudelt waren und mit den Wurzeln ausgerissen zu sein schienen. Über den Fußboden zerstreut fand man 4 Napoleons, einen Topas-Ohrring, 3 große silberne Löffel, 3 kleinere aus Neusilber, ferner 2 Beutel, die 4000 Francs in Gold enthielten. Aus einem in der Ecke stehenden Schreibtisch waren die Schubfächer herausgezogen und offenbar ausgeplündert worden, obwohl noch viele Gegenstände darin herumlagen. Unter den Bettkisten, nicht unter der Bettstatt, entdeckte man eine kleine eiserne Kassette. Sie war offen und der Schlüssel steckte in dem Schloss. Ihr Inhalt aber bestand nur aus einigen alten Briefen und anderen belanglosen Papieren. Von Madame La Espanier war keine Spur zu entdecken. Da man aber den Kamin und den Fußboden davor ganz mit Ruß bedeckt fand, forschte man im Schornstein nach, und man zog, grässlich ist zu sagen, den Leichnam der Tochter daraus hervor, der mit dem Kopf nach unten ziemlich hoch in den engen Schornstein hinaufgestopft worden war. Der Körper war noch ganz warm. Bei der Untersuchung fanden sich zahlreiche Hautabschürfungen, die wahrscheinlich durch die Heftigkeit, mit der der Leichnam in den Schornstein hinaufgestoßen und dann wieder heruntergezogen wurde, verursacht worden waren. Auf dem Gesicht fand man viele schwere Kratzwunden, während sich am Hals schwarze Quetschwunden und der tiefe Eindruck von Fingernägeln vorfanden, die darauf hindeuteten, dass das Mädchen erdrosselt worden war. Nachdem man jeden Winkel des Hauses auf das Gründlichste untersucht hatte, ohne jedoch etwas weiteres zu entdecken, drangen die Leute in einen kleinen gepflasterten Hof, der hinter dem Haus lag. Und hier war es, wo man die Leiche der alten Dame fand. Der Kopf war vom Rumpf abgetrennt und hing nur noch durch ein Stück Hautlose damit zusammen, so dass er abfiel, als man die Leiche aufzuheben versuchte. Der Körper sowohl wie der Kopf waren in unerhörter, grauenhaftester Weise verstümmelt, und besonders der Erstere sah kaum noch menschenähnlich aus. Trotz aller Bemühungen ist es bis jetzt noch nicht gelungen, den Schlüssel zu diesem entsetzlichen Geheimnis zu finden. Tags darauf brachte dieselbe Zeitung noch einige weitere Einzelheiten über den grauenhaften Fall. Die Tragödie in der Rue Morgue. Viele Personen sind schon in dieser ungewöhnlichen und grauenhaften Sache vernommen worden, doch fand sich nicht das Geringste, was Licht in die dunkle Angelegenheit gebracht hätte. Wir geben hier die Aussagen der vernommenen Zeugen. Pauline Dubourg, Wäscherin, sagt aus, dass sie die beiden verstorbenen Damen schon seit 3 Jahren gekannt habe, da sie während dieser Zeit die Wäsche für sie besorgte. Mutter und Tochter hätten viel aufeinander gehalten und seien stets sehr zärtlich miteinander gewesen. Sie bezahlten alles sofort. Wie und wovon sie gelebt hatten, darüber könne sie nichts sagen. Man munkele, dass Madame L'Espanier von Beruf Wahrsagerin gewesen sei. Jedenfalls ging die Rede, dass sie Geld gehabt habe. Die Zeugin sagte ferner aus, sie sei im Haus niemals jemand begegnet, wenn sie die Wäsche geholt oder zurückgebracht habe. Sie wisse mit Bestimmtheit, dass die Damen keine Dienstboten gehabt hätten. Sie habe angenommen, dass nur der vierte Stock des Hauses möbliert gewesen und dass es sonst ganz unbewohnt gewesen sei. Peter Moreau, Tabakhändler, sagt aus, dass er seit etwa 4 Jahren der Madame L'Espanier ab und zu kleine Quantitäten Rauch- und Schnupftabak verkauft habe. Er sei in der Nachbarschaft geboren und habe immer in der Rue Morgue gewohnt. Die alte Dame und ihre Tochter hätten schon seit mehr als 6 Jahren ganz alleine in diesem Haus gewohnt, in dem man ihre Leichen gefunden hatte. Das Haus gehörte Madame L'Espanier. In früheren Zeiten hatte sie an einen Juwelier vermietet gehabt. Der Missbrauch aber, den dieser mit den oberen Räumen trieb, indem er sie an alle möglichen Leute in Untermiete gab, hatte den Unwillen der alten Dame erregt. Sie zog also selbst in das Haus und weigerte sich von da ab hartnäckig, die nicht von ihr bewohnten Räume anderweitig zu vermieten. Der Zeuge meint, Madame L'Espanier sei etwas kindisch gewesen. Er sagt, dass er die Tochter während der 6 Jahre kaum mehr als 5 oder 6 Mal gesehen habe. Die beiden Frauen hätten ein außerordentlich zurückgezogenes Leben geführt, indessen hätten sie allgemein in dem Ruf gestanden, Geld zu haben. Er hatte auch gehört, dass die Leute in der Nachbarschaft munkelten, Madame L'Espanier sei eine Wahrsagerin, er habe das aber niemals geglaubt. Er habe nie jemanden anders in das Haus treten sehen als Mutter und Tochter, 1 oder 2 Mal einen Dienstmann und 8 oder 10 Mal einen Arzt. Noch viele andere Personen aus der Nachbarschaft bestätigten diese Aussage. Von irgendeinem regelmäßigen Verkehr in dem Haus konnte überhaupt gar keine Rede sein, man wusste nicht einmal, ob Madame L'Espanier und ihre Tochter irgendwelche Verwandten hatten. Die Fensterläden der vorderen Zimmer wurden nur selten geöffnet, die nach dem Hof waren stets geschlossen, mit Ausnahme der Läden eines großen Zimmers in der 4. Etage. Das Haus war gut gebaut und nicht alt.